Weiß der eigentlich, Schwester? Bitte setzt euch. Ich grüße euch heute Abend alle im Namen des Herrn. Es ist eine Freude und ein Vorrecht, zusammen zu sein. Ich schätze einen jeden, der da ist, die meisten von denen ich gut kenne. Ich schicke auch besondere Grüße an unseren lieben Hauptapostel Ray Tinsman, Brüder Steven und Randy Hargrave. Wir verstehen, dass unser Wohlergehen, unser Segen direkt davon abhängt, wie es ihnen geht. Und ich schätze es, unter einer Leitung und einer Führung arbeiten zu können, in der ich weiß, man ist besorgt um mich und man wird mir helfen. Mit Gottes Hilfe werde ich versuchen, mein Bestes so kurz wie möglich und die Bürde hinüberzubekommen. Aber bevor ich anfange, möchte ich ein paar Worte zu gestern Abend sagen. Man könnte die Botschaft anhören, man könnte denken oder man könnte sich denken und sagen, okay, alles, was ich davon lerne oder alles, was ich davon annehme, ist, ich muss mutiger sein. Und das stimmt nicht. Man könnte sagen, gut, ich muss aus meinem Loch herauskommen und ich muss gedreist werden und ich muss dies und jenes tun. Und auch das stimmt nicht ganz. Auch das stimmt nicht ganz. Tatsache ist, dass hinter dem, was ich versucht habe zu predigen, und ich wünschte, ich hätte bessere Worte und eine bessere Beschreibung gefunden, um das zu beschreiben, hinter dem Erlebnis, das dieses produziert, steckt ein Geheimnis. Und über dieses Geheimnis möchte ich mit Gottes Hilfe heute Abend predigen. Eigentlich ist das eine Fortsetzung von gestern, aber ich wollte es nicht an einem Abend machen. Dies ist das Wochenende, an dem die Menschen allgemein dem Sterben Jesu gedenken und der Auferstehung. Und wie ich schon vorher angekündigt habe, ich möchte etwas dazu sagen, bevor wir weitergehen. Jesu Sterben war ein Sterben nicht nur allgemein, sondern für uns. Sterben ist nicht leicht. Sterben war überhaupt nicht leicht für Jesus. Es ging einher nicht nur mit der Bereitschaft zu sterben oder der Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, sondern auch mit der Last, die auf ihm lastete, die ich und du auf ihn aufgebürgt haben. Genau. Es war der Hohn, die Spott, die Schmach, die Vergeltung, die Strafen, die Peitschenhiebe und all dieses von Menschen, die Jesus liebte. Wisst ihr, Dinge können geschehen, und jemand kann dir etwas tun, du sagst, okay, das ist sowieso nur jemand, der uns nicht freundlich gesinnt, das ist nicht jemand, den wir besonders mögen, das ist okay, wir können damit zurechtkommen. Aber es ist besonders schwer, wenn es jemand tut, den du liebst.
Ja, genau.
Und so, Jesus liebte die Person, die ihn auspeitschte. Er liebte den General oder den Offizier, der anleitete, dass er das Kreuz tragen musste. Und Jesu Tod ist ein fundamentaler Unterschied in der gesamten Geschichte der Menschheit. Wir zählen unsere Jahre von der Geburt Jesu, und das ist, warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht, aber eigentlich müssten wir die Jahre zählen von seinem Tod. Weil sein Tod der gravierendste Einschnitt war in der Geschichte. Sein Tod hat das bewirkt, was wir heute genießen dürfen. Natürlich musste er geboren werden. Natürlich ist es ein Wunder, dass er in der Krippe geboren wurde, zugänglich für die Armen der Gesellschaft. Aber noch größeres Wunder ist, dass er bereit war, Mensch zu werden und dann auch zu sterben und unsere Schuld auf sich zu nehmen, um Vergebung zu erlangen für eine Schuld, die er nicht begangen hatte. Er war das unschuldige Lamm. Er war das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde und das seinen Mund nicht auftat. Er nahm die ganze Schuld auf sich. Er zeigt uns, dass Sterben nicht leicht ist. Aber er besaß etwas in sich durch die Gottheit, die in ihm war, dass den Menschen bewusst war, den Pharisäern, den Sadduzäern, dass sie können ihn nicht einfach nur töten, und beerdigen und liegen lassen, sondern sie fürchteten, dass etwas passieren würde danach. Und so gingen die Hohepriester und die, die in die Führung hatten von dem israelischen Volk, zu den Römern und versuchten sie zu überzeugen, dass sie eine Wache von Soldaten aufstellen würden, um eine tote Person zu bewachen. Und ihre Argumentation, dass jemand kommen würde und sie für ihn vielleicht stehlen, war eigentlich nur eine armselige, erbärmliche Ausrede. Ihre Furcht waren nicht die Jünger, die furchtsam waren, sondern Jesus, der die Macht hatte. Und ihre Furcht war, dass in dem oder trotz des Todes eine Macht, eine übernatürliche Macht am Wirken sein würde, die fähig ist, die Banden, die Ketten, die Macht des Todes ein für alle Mal zu durchbrechen. Und so standen die Soldaten vor dem Grab, das verschlossen war mit einem Stein, der mindestens so groß war, dass zwei oder drei Frauen ihn nicht wegrollen konnten. Und bewachten einen Leichnam. Und ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben. Jetzt stehen wir hier und bewachen eine tote Person. Wie lange? Sehr, sehr ehrwürdige Aufgabe. Wir sind wahrscheinlich hier. Und ich denke in gewissem Sinne, sie haben nicht die Schwächsten gewählt, sie haben nicht die Untersten gewählt, sie haben die zuverlässlichsten Männer genommen. Und dann, als die Zeit gekommen war und Gottes Prophetie erfüllt werden sollte, geschah ein Beben und der Engel des Herrn kam herab. Geschwister, da war keine Macht auf der Welt, die dies stoppen konnte. Keine Soldaten, keine Legionen, kein Zar oder Cäsar oder wer immer es gewesen war, hätte mit all der zur Verfügung stehenden Macht, keine Kette wäre stark genug, keine Erfindung der Menschen bis zur heutigen Zeit wäre stark genug gewesen, um Jesus dort drin tot zu lassen. Und so hat Gott schon im Alten Testament gesagt, dass ich werde den Tod, Gott spricht, ich werde den Tod auf ewig verschlingen. In anderen Worten, er würde dem Tod, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist, ein für alle Mal verschlingen, hinwegnehmen. Er würde ein Ende bereiten der Furcht und der Macht des Todes. In anderen Worten, der Tod würde sterben und das Ende wäre beendet. Und in dem Tod, der immer noch da war, folgte etwas nach, was stärker war als der Tod selber. Aber dieses, was stärker war, die Auferstehungskraft, konnte nicht wirksam werden, es sei denn, der Tod war erst da. Und Gott hatte es mehr auf die Auferstehungskraft abgesehen, als auf den Tod. Und so wissen wir als Christen, wir verstehen, wir wissen, wir haben erfahren, dass der Tod nicht Endstation ist, sondern dass dieser Tod, diese Endlinie plötzlich zu einer Startlinie wird. Dass dieses Ende sich plötzlich wendet und zu einem Anfang wird. Dass der Tod, obwohl er schwer ist, obwohl er mit Schmerzen kommt, obwohl er mit Schwierigkeiten kommt, ein Ende findet, weil wir wissen, dass dieser Tod zusammengebunden wurde mit einer Kraft, die genauso stark ist, wie die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat.
Das stimmt. Amen. Kraft.
Und so verstehen wir, weil wir erlöst sind. Und wir könnten Epheser Kapitel 2 lesen. Und Geschwister, ich möchte nicht viel Zeit hier verschwenden. Oder nicht verschwenden, aber nicht viel Zeit gebrauchen. Wir verstehen, wenn wir Epheser Kapitel 2 lesen, und wir kennen das Kapitel, dass wir, als wir tot waren in Vergehungen und Sünden, durch dieselbe Kraft, die wirksam war in Jesus Christus, wieder auferweckt wurden, mit ihm auferweckt wurden und mit ihm hinaufgeschoben wurden auf himmlische Regionen und mit ihm sitzen können. Und die Erfahrung der Erlösung ist der Beweis, dass der Tod nicht das Ende ist. Unser geistlicher Tod, unser Tod in Sünde war nicht das Ende, sondern es war die Gelegenheit Gottes, seine Macht und seine Stärke zur Schau zu stellen und zu beweisen, indem er nicht eine schrittweise Verbesserung herbeiführt, von Sünde langsam hinein in Heiligkeit. Und ich sage nicht, dass da nicht Schritte sind, aber ich sage, dass die Erfahrung der Erlösung ein Werk ist, was in einem Moment geschieht. Natürlich ist da eine Zeit, wo Gott an uns arbeitet, wir machen bestimmte Schritte und wir gehen Gott entgegen, genauso wie Gott uns entgegengeht. Aber die Erfahrung der Erlösung in sich selbst ist ein Werk in einem Moment. Und alles ändert sich. Alles ändert sich. Es bleibt nicht mehr, es ist nicht mehr dieselbe Person.
Das stimmt.
Es ist, der Name ist derselbe, der Gesicht ist derselbe, aber das Lächeln hat sich verändert. Die Empfindungen haben sich verändert. Von einem Sünder wurde ein Heiliger. Von einem, der verloren war und verdorben war, sündig, der Sünde hingegeben, ein Sklave der Sünde, wurde jemand, der befreit wurde und Gott dienen darf in der Freiheit des Geistes. Und so gab Gott Macht einem jeden, der ihn aufnahm. Eine Macht, die genauso stark ist wie die Auferstehungskraft. Diese Erfahrung ist nicht etwas, wo jemand sich vornimmt und sagt, ich versuche besser zu werden. Ich versuche mein Leben ein bisschen auf die Schiene zu bekommen und hier ein bisschen Ordnung zu schaffen und moralisch zu werden. Ist nicht von dem, was ich spreche. Ist nicht von dem, was Erlösung spricht. Sondern es spricht von einer Macht. Von einer Macht, die versteinerte Herzen nehmen kann und verändern. Eine Macht, die tief durchgefressene Flecken der Sünde, die sich durch Generationen verbreitet haben und verstärkt haben, die unbrechbar zu sein schienen, mit einem Schlag zerstört. Genauso wie die Ketten bei Paulus und Silas. Genauso wie Jesus, der im Grab lag und nicht mehr zu halten war.
Amen.
Und aus diesem Grund wissen wir, dass wenn die Zeit kommt, wo wir sterben sollten, wenn dieser Leib sterben sollte, dass dieser Tod ebenfalls nicht das Ende ist. Sondern die Geburt, wenn wir sagen dürfen, der Tod wurde zur Geburt eines neuen Lebens mit einem neuen verklärten Leib, der besser ist als der jetzige. Der insoweit nicht beschränkt ist, was die Herrlichkeit betrifft, die ein sterblicher Mensch aufnehmen kann. Der nicht beschränkt ist in der Zeit, die gegeben ist, uns hier auf der Erde zu leben, sondern der unendlich auf Ewigkeiten leben wird. Ein Leib, der um so viel Welten besser ist, herrlicher ist, wunderbarer ist, als was wir jetzt haben. In diesem Leib leiden wir, kämpfen wir, tun, was wir können und sind doch beschränkt, weil wir im Leib sind. Aber es kommt die Zeit, wo die Beschränkungen und die Grenzen und die Kämpfe und die Dinge ein Ende haben werden. Man hat oft gesagt, viele wollen in den Himmel gehen, aber keiner möchte sterben, um dahin zu kommen. Alle wollen in den Himmel gehen, aber das Sterben, das wollen sie nicht durchgehen. Aber der Tod, und Geschwister, wir verstehen, wenn der Herr verzögert zu kommen, werden wir wahrscheinlich zu denen gehören, die nicht sterben brauchen. Dass viele zumindest von uns werden vermutlich zu denen gehören, die nicht sterben brauchen. Und der Herr wird uns kommen und uns einfach wegnehmen. Aber ich spreche von allgemein. Jeder von uns kann gehen. Egal, wie schmerzhaft und wie schrecklich und durch was und wie lange wir durchgehen würden, bis der Tod kommt, so wissen wir doch, es ist nur ein Schritt zum Nächsten. Es ist nur ein Schritt zum Nächsten. Mal schauen. Lass mich ganz kurz schauen. Ich dachte, ich habe die Notizen dabei gehabt. Hier ist es. Lasst uns gehen zu Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12. Hier spricht Jesus und ich lese von Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ich glaube, dass dieser erste Vers von dem Weizenkorn als allererstes auch von Jesus selber spricht. Und er war das Weizenkorn, das sterben musste, damit es Frucht bringt.
Amen.
Viel Frucht. Aber der nächste Vers bezieht sich nicht mehr ganz auf Jesus, weil dort heißt es, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und es scheint mir, als ob dieser Grundsatz von dem Sterben des Weizenkornes nicht nur allein auf Jesus bezieht, sondern auch auf uns. Und ihr mögt heute Abend fragen, Bruder, was ist das Geheimnis von der Dreistigkeit? Was ist das Geheimnis von dem, was du gestern gepredigt hast, dass da eine Entschlossenheit, eine Entschiedenheit da ist, die den Tod nicht mehr fürchtet? Und ich sage euch ganz einfach, der Tod.
Ja, genau.
Der Tod.
Amen.
Man könnte eine ganze Versammlung voll mit wunderbaren Weizenkörnern haben. Gute Weizenkörner, gesunde, mit dem Potenzial zu wachsen und Frucht zu bringen, hundertfältig. Und wir würden zu den Weizenkörnern predigen, ihr müsst wachsen. Ihr müsst aus der Erde herauskommen. Ihr müsst grünen. Ihr müsst euch der Sonne entgegenstrecken. Ihr müsst Blüten treiben. Ihr müsst Frucht bringen. Ihr müsst dies und jenes tun. Und es würde nichts passieren. Nichts. Nichts. Und manchmal gibt es religiöse Orte, die nichts anderes tun, außer nur zu predigen. Ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das, ihr müsst das. Und du wunderst dich, warum passiert nichts?
Das stimmt. Amen.
Ich kenne solche Plätze.
Ja, das stimmt.
Gute Lehre. Gute Menschen.
Genau, genau.
Predigen das Wort Gottes. Und was sie sagen, ist gut. Sie predigen Heiligkeit radikal entschieden.
Ja.
Sie predigen Frömmigkeit und sie predigen, wie man sich verhalten soll in der Ehe, in der Familie. Und sie wissen alles haargenau. Ja. Und sie predigen es richtig. Aber eines fehlt.
Ja. Sag es, Amen.
Es fehlt jemanden, der den Mut hat, sich hinzustellen und zu sagen, Weizenkörner, ihr müsst sterben. Ihr müsst sterben. Weil dieser Tod und das, was ich vorher gesagt habe, habe ich gesagt, um zu beweisen, dass dieser Tod nicht nur einfach ein Tod ist, sondern verbunden ist mit einer Macht, die man nie erleben wird. Es sei denn, du stirbst. Es gibt ein Leben, was so wunderbar, so herrlich, so erfüllt ist, was du nie erleben wirst. Es sei denn, du kommst zu dem Ende von deinem Selbst. Es sei denn, du kommst zu der Erfahrung, wo du genug hast von dir selbst. Wo du dich selbst nimmst und sagst, ich bin fertig. Herr, mach mit mir, was immer du möchtest.
Amen, amen.
Und in dem Tod wird eine Auferstehungskraft mächtig werden, die in dir wirken wird, die weit über alles hinausgeht, was du dir jemals träumen lassen könntest.
Das stimmt.
Amen.
Amen.
Wir wissen aus der Natur von dem Schmetterling, dass wenn er als Raupe, und ich weiß nicht, wie es ihr zu Raupen denkt, aber ich habe Raupen noch nie wunderbar schön gefunden.
Ja.
Es sind Tiere, die man vielleicht duldet, aber nicht unbedingt im Aquarium, im Wohnzimmer hinstellen würde. Manche Menschen haben so eine gewisse Abscheu vor den Dingen. Aber diese Raupen streben einem Ziel zu, wo sie einen Prozess durchgehen.
Ja.
Sag mal, Kokon, oder wie ich. Manchmal denke ich Englisch. Wo sie sich fast wie in einem Sarg hinein verpacken. Und sie hängen dort und sie durchleben einen Prozess, der eigentlich dem Tod ähnlich ist. Aber ohne diese Erfahrung, ohne diese Erfahrung wird es nie einen Schmetterling geben. Und während sie diese Verwandlung durchleben und aus diesem Kokon rausbrechen, ist es hinderlich zu kommen und versuchen, dem Schmetterling zu helfen. Weil der Schmetterling muss durch diese Erfahrung durchgehen, um die Kraft zu haben, seine Flügel zu bewegen. Und wenn man hineingreifen würde, mit dem Messer vorsichtig alles aufschneiden, alles auseinanderfaltet und sagt, hier, na, das Leben ist offen vor dir, wird man in Wirklichkeit dem Schmetterling den größten Missdienst erwiesen haben. Oder Bärendienst, sagt man im Deutschen, der, wo man es gut gemeint hat, in Wirklichkeit aber so viel Schaden hinzugefügt hat. Und so muss jeder von uns, oder jeder von uns sollte, durch einen Prozess durchgehen, wenn ich ihn so nennen darf, oder durch die Erfahrung durchgehen. Wo ihr sagt, die Erfahrung ist nicht schön. Aber das, was danach kommt, ist das, was ich möchte. Galater Kapitel 2. Das Geheimnis der Macht liegt in dem Tod von dir selbst. Galater Kapitel 2, Vers 20, Paulus spricht hier: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus wusste, dass in ihm steckte etwas, was nicht neben Christus leben konnte. Es waren zwei Widersacher, zwei Gegensätze. Eines von beiden musste gehen.
Das stimmt.
Die Art und Weise versuchen, langsam etwas zu bewirken, mag für manche Dinge zunehmen. Und es ist sicherlich, Geschwister, wir müssen alle wachsen, aber ich spreche nicht von Wachsen heute. Ich spreche von etwas, wo erkannt wird und wo eine Erfahrung durchgegangen wird, wo man erkennt, ich selbst bin mein größter Feind. Ich selbst in meinem Fleisch bin mir selber das größte Hindernis auf dem Weg zum Himmel. Ich und mein Verstand, ich und das, was ich denke, ist eine Barriere, die ich aus dem Weg schaffen muss. Ich muss, um die Auferstehungskraft zu erkennen und zu erleben, mich selbst nehmen und mit Christus kreuzigen. Wie können wir Teilhaber sein der Auferstehungskraft Christi? Wie können wir Teilhaber sein der Macht, wenn wir uns versuchen, uns selber festzuhalten an dem, was wir haben? Du sagst aber, was ist Erlösung? Erlösung ist ein bisschen anders, weil du warst tot. Du warst gar nicht fähig, dich selbst dem Beispiel Jesu zu folgen und dich selbst zu übergeben, weil du sündig warst. Und so musste Gott dich retten und befreien, damit du ebenfalls als Lamm das Opfer sein kannst, was Gott in dieser Zeit möchte. Oh, ich möchte wachsen. Ich möchte, dass wir zunehmen. Ich möchte, dass wir multipliziert werden oder dass Menschen hinzukommen. Was ist das Geheimnis davon?
Amen.
Nimm das Weizenkorn, steck es in die Erde,
drück es tief hinein, fülle ab mit der Erde und sag, fertig, beerdigt.
Und aus dem Sterben des Weizenkorns wird eine Kraft emporspringen, die sich gewaltsam den Weg nach oben bahnt. Egal, ob Asphalt dazwischen ist, ob da Steine dazwischen sind. Da ist eine Macht am Wirken, die der Sonne zustrebt und herauskommt und wächst und zunimmt. Und dann haben wir statt einem ganzen Versammlung von Weizenkörnern ein ganzes Erntefeld.
Ja. Amen. Amen.
Aber das Erntefeld wird es nie geben.
Ja, stimmt.
Es sei denn, wir haben die Weizenkörner, die bereit sind zu sterben. Du sagst, warum kommen nicht die Mengen hinein und die Heiden und die Völker, die und die Deutschen? Vielleicht liegt es daran, dass wir noch zu viel von uns selbst haben. Wie oft findet man Menschen, die denken, dass sie so gut handeln? Oh, mir geht es so gut, ich tue so gut, ich mache das für den Herrn, ich mache das für den Herrn. Und der Herr hat mir so viel geholfen. Und was sie dann oft erwarten ist, hilf mir noch ein bisschen besser zu machen, als was ich schon mache. Herr, gib mir noch ein bisschen mehr Segen, gib mir noch ein bisschen mehr, damit ich noch besser machen kann in all den großen Dingen, die ich für den Herrn getan habe. Und so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Du selbst oder dein eigenes Ich wird immer versuchen, einen Weg zu finden, um Leiden zu umgehen. Wird das Bequeme lieben und das Einfache. Manchmal mit Heiligen, die wir zusammentun und wo Menschen sind, da gibt es Probleme. Das sind Menschen. Und oft stellt man sich manchmal die Frage, was ist das Problem von all den Problemen? Aber wisst ihr, Geschwister, wenn jemand anfängt, sich selbst mit anderen zu vergleichen, dann macht er nichts anderes, als sein eigenes Ich ein bisschen zu bemitleiden.
Amen.
Oder hervorzuheben zu wollen. Und es braucht einen langen, langen Weg, um zu dem Punkt zu kommen, wo man erkennt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wisst ihr, wenn du wunderbar tust und wenn alles okay läuft, warum sollte Gott dir helfen?
Ja.
Ist doch alles in Ordnung. Versuch ein bisschen harter, versuch ein bisschen mehr zu arbeiten, mach mehr, aber Gott möchte das nicht.
Ja.
Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, der seine Ehre nicht einem anderen abgibt und er wird nicht seine Ehre dir geben, damit du die eigene Ehre in die Tasche schieben kannst. Sondern Gott möchte, dass du dir selbst stirbst in einer Art und Weise, wo die ganze Herrlichkeit allein ihm gehört und nicht mehr dir selbst. Wo es dir egal ist, was Titel oder Ansehen betrifft, was Menschen über dich reden. Du sagst, oh, sie werden spotten, lass sie spotten. Du wirst zu dem Punkt kommen müssen, wo Spott nicht mehr zählt. Wo du sagst, ich werde für den Herrn tun, was der Herr von mir möchte. Egal, ob ich angesehen bin oder nicht. Ob ich ein Prediger bin oder nicht. Ob alle denken, dass ich geistlich bin oder nicht. Aber ich tue meinen Teil. Weil ich möchte, dass Gott verherrlicht wird. Seine Ehre steht auf dem Spiel. Nicht ich selbst. Du magst deinen eigenen Weg gehen. Du magst sturköpfig sein. Du magst manches erreichen, aber du wirst niemals das erreichen, was du erreichen wirst mit Gott. Und Jesus selber, und ich weiß, Jesus im Garten Gethsemane ging durch einen Kampf, wo er immer wieder betete und wo er nicht nur trocken betete, sondern wo der Schweiß lief und der Schweiß zu Blutstropfen wurde, indem er betete und flehte, sagt, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch vorübergehen, wenn aber nicht, so soll dein Wille geschehen und nicht mein Wille. Und genauso, Geschwister, müssen wir durch eine Krisenerfahrung hindurchgehen, die dem ähnelt. Wo wir zu dem Punkt kommen und zerbrechen, aufhören zu existieren, aufhören, um uns selbst uns so sehr zu kümmern, wo wir erkennen, dass wir selbst es überhaupt sowieso nicht machen können und wir brauchen Gott.
Amen.
Wo wir bereit sind, der zu sein, der in die Erde gedrückt wird und zugedeckt. Damit Frucht, viel Frucht kommen kann. Übergabe ist nicht einfach. Manchmal fährt man ein Auto, was man sehr mag oder sehr neues. Und dann geht man es nur seinen allerbesten Freunden ab. Der Schlüssel abgeben ist nicht einfach. Schlüssel abgeben ist nicht einfach, auch wenn es ein Haus ist oder was immer. Weil mit dem Schlüssel gibst du die Macht ab.
Genau, genau, das stimmt.
Du magst eine Bankkarte haben und ein dickes Bankkonto, aber wenn du die Bankkarte nimmst und jemand anders abgibst, dann hast du übergeben. Nicht, wo du im Hinterkopf noch eine Sperre hast, wo du sagen kannst, die allererste Schritt, ich laufe zur Bank und sperre das Konto.
Ja.
Herr, ich habe dir die Bankkarte abgegeben, nimm sie und gebrauch sie nach deinem Willen und flipst zur Bank. Sperr das Konto, mach sicher, dass Gott nichts machen kann. Herr, ich gebe dir den Schlüssel von meinem Fahrzeug, aber Herr, ich pump den Tank leer. Ich nehme die Batterie raus. Und Herr, wenn ich auch dieselbe Gefühle habe und dieselbe Überzeugung habe und wenn ich auch denke, das ist wunderbar zusammen, dann baue ich sie ein und sage, Herr, fahr, wo immer du willst. Fährst doch richtig? Ja, Herr, fahr, wo du willst. Ja. Danach links. Ja, Herr, mach deinen heiligen Weg. Und dann, ich hoffe, so wird das alles nicht funktionieren. Sie wollen Gott fahren lassen und sie selber sind das Navi. Jesus zeigte uns, was das bedeutet. Geschwister, die Erfahrung zu Pfingsten ist unmöglich ohne das Sterben.
Das stimmt.
Wie war das möglich gewesen, dass die Apostel, die sich selber eingesperrt hatten, mit Fenster und Türen verriegelt und zu denen Jesus selber zweimal gekommen ist durch die verschlossenen Türen und Fenster hindurch, und die ängstlich dort waren und versucht haben zu studieren, die Propheten und die Schriften, und warteten auf die Verheißung Gottes, indem sie sich selbst immer wieder daran erinnerten, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie sollten warten, bis die Verheißung des Heiligen Geistes auf sie kommen würde. Aber während der Zeit mit den 110 oder wer immer dort war, zusammen in einem Zimmer für mehrere Tage, Geschwister, das war eine intensive Zeit. Nicht nur, dass es Menschen waren zusammen, aber ich glaube, sie haben so eine oder die andere Reiberei gehabt. Und es gab die eine oder die andere Dinge, wo sie sich durchbeten mussten und wo sie anerkennen mussten, wen Gott benutzt und was Gott macht. Und wie sie, nachdem Jesus sie gelehrt hat, nicht nur, was es bedeutet, sein Leben hinzugeben, sondern er sie auch ermahnt, dass sie bereit sein sollen, ihr Leben füreinander zu geben. Und dort waren sie zusammen und während sie all diese Dinge durchgaben und die Verbindung untereinander sie zusammenschmolz zu einem, wo sie sich gesagt haben, egal was passiert, dieses Werk kann nicht gemacht werden, wenn wir diesen Raum verlassen und jeder läuft in seine eigene Richtung und macht, was er denkt, richtig ist. Wo sie erkannt haben, dass das Werk, das getan werden muss, kann nur getan werden, wenn jeder seinen eigenen Plan und seinen eigenen Weg zur Seite nimmt und sich selber stirbt und sich vollkommen übergibt dem Willen Gottes und den Menschen, die Gott erwählt hat, und zu sagen, wir werden gemeinsam gehen, wir werden gemeinsam arbeiten, wir werden gemeinsam laufen als eine Herde, die bereit ist, egal was es kosten mag, wir sind bereit dafür zu sterben. Dann waren sie bereit, den Heiligen Geist zu bekommen. Ich finde es manchmal interessant, wie sie die Bilder malen von Pfingsten.
Ja.
Wie ein Raum ist, verschiedene Personen und jeder hat seine eigene Flamme.
Ja, ja, ja.
Jeder hat sein eigenes Feuer. Jeder hat auf seinem Haupt seine eigene Dings und es scheint so, als ob wir so protestantisch geprägt wurden, dass wir uns mal vorstellen, dass jeder hat so sein eigenes Ding und sie gingen raus und jeder hat automatisch so sein eigenes Ding getan. Ihr könnt Apostelgeschichte 2 nochmal lesen, wenn ihr mir nicht glaubt. Aber es spricht von einem Wind, nicht von verschiedenen Winden. Es war ein Wind und dieses Feuer war ein Feuer, das sichtbar wurde in verschiedenen oder über den Köpfen derer. Aber es war ein Feuer. Und die Erfahrung, die sie dort gemacht haben, die Erfahrung der völligen Heiligen, so wie sie nennen, war die Erfahrung, die sie befähigt haben, alle Furcht zu verlassen.
Amen.
Sagt nicht die Schrift, vollkommene Liebe treibt die Furcht
das
aus?
Amen.
Etwas passierte in ihnen. Sie starben sich selbst. Sie konnten danach ermordet werden, sie konnten danach gefoltert werden, sie konnten danach als Märtyrer sterben. Es war egal, sie waren schon tot. Sie waren sich selbst gestorben und sie hatten nur noch ein Ziel. Und das ist der Grund, warum sie nicht mehr zu stoppen waren. Das war der Grund, wo sie gesagt haben, lasst uns zusammenstehen hinter Petrus, hinter Jakobus, hinter Johannes. Lasst uns zusammenstehen und nichts mehr soll uns trennen, nichts mehr soll uns aufhalten. Und die Welt begann zu zittern und zu beben. Die Hölle bebte, weil sie Angst hatte, wenn 2 oder 3 zusammenkamen. Aber wenn 2 oder 3 zusammenkamen und dieselbe Erfahrung haben, dann bebt die Hölle.
Das stimmt.
Und somit bringt der Tod die Freiheit. Der Tod bringt die Dreistigkeit. Der Tod bringt das Leben und volle Genüge.
Amen.
Und der Tod bringt die Multiplikation, ist das ein Wort? Ist die Verbreitung und die Verbreitung des Evangeliums.
Ja.
Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und ich weiß, ihr denkt wahrscheinlich schon, welchen Vers ich lesen werde. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich habe diesen Vers so oft gelesen, ich habe sogar über diesen Vers gepredigt mehrere Male. Und ich denke, ich habe nie wirklich die Tiefe von dem verstanden, was dieser Vers eigentlich sagt. Paulus, ein Apostel, dem das Evangelium anvertraut war, schrieb an die Römer und sagte, ihr wollt den Geist der Kraft haben. Ihr müsst die Erfahrung haben, die Welt nicht mehr stoppen kann. Und es wird nur geschehen, indem ihr stirbt, indem ihr genauso wie Christus sich selbst hingegeben, euch selbst hingibt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und so habe ich immer gedacht, dass es einfach heißt, dass wir nehmen uns und wir stellen uns Gott zur Verfügung.
Ja, Amen.
Aber das ist nicht, was der Vers sagt.
Das stimmt.
Paulus sagt, stellt euch selbst dar.
Ja.
Vor mir. Das, was er gesagt hat.
Ja.
Stellt euch selbst dar als lebendige Opfer. Ich möchte euch sehen.
Mhm.
Ich bin in gewissem Sinne der Priester oder der Hohepriester, der die Gaben annimmt, die zum Tempel gebracht wurden. Ihr könnt euch erinnern, Hanna brachte Samuel zum Tempel und ließ ihn dort.
Ja.
Die Opfer wurden zum Tempel gebracht und wurden, nachdem das ganze Volk alljährlich genau die Vorschriften gelesen hatten, wie und was alles genau getan wurde, und sie in- und auswendig wussten, wie und was getan wurde, mussten ihr Opfer nehmen und in die Hände des Priesters geben. Der Priester nahm das Opfer an. Und so muss notgedrungen jemand da sein, der dein Opfer annehmen kann.
Das stimmt.
Und ich kann mir vorstellen, wie Menschen in dieser Meinung, in dieser Dings, in ihrer eigenen Protestantismus nachdenken und sagen, oh, ich brauche das alles nicht. Und so wollen sie selber zum Altar hinlaufen und sagen, hier bin ich. Und sie sehen schon, wie der Hohepriester angelaufen kommt und sagt, hier, lass mich dich nehmen. Nein, 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 fass mich nicht an, fass mich nicht an.
Das stimmt.
Das stimmt.
Ich krabbel selber auf den Altar.
Ja.
Hier bin ich.
Ja.
Herr, lieber Heiland, hier bin ich. Nein, fass mich nicht an, fass mich nicht an, fass mich nicht an.
Das stimmt.
Ja, stimmt. Herr, ich übergebe mich zu sagen, nein, 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 ich verstehe das überhaupt nicht so. Ich verstehe es. Ich glaube, Gott würde sowas niemals machen.
Genau.
Gott, nein, Gott würde mich so nicht behandeln. Nein, nein, nein. Mein Gott ist ein Gott der Liebe. Lieber Heiland, hilf mir jetzt, nimm dieses Opfer an. Und sie geben keinen Raum. Sie geben keinem Raum, dass jemand sein Opfer ausführen könnte, um das Opfer zu empfangen und als Opfer zu behandeln. Und sie werden niemals,
niemals
die Erfahrung der Dreistigkeit und der Freiheit erleben, die da versteckt liegt, weil sie fürchten sich vor dem Tod. Und so genauso wie die Heiligen damals in der Römerzeit, werden auch wir uns notgedrungen uns selbst nehmen müssen und zur Verfügung stellen, darbieten dem Apostel unserer Zeit. Du sagst, oh, ich wünschte, ich könnte alleine sterben. Herr, ich sterbe jetzt.
Ja.
Herr, ich sterbe jetzt mir selbst. Herr, ich bin entschieden bis in den Tod.
So sterben sie. Sie brauchen sterben.
Der Mund wird aufgehen, bevor du stirbst. Es braucht jemanden, der fähig ist, das Messer in die Hand zu nehmen und sagen, lass dieses Weizenkorn sterben. Nicht in dem negativen Sinn, sondern weil wir wissen, dass der Tod Leben bedeutet. Wir wissen, dass der Tod ein Anfang ist von einem besseren. Und genauso wird christliches Leben wirklich nur funktionieren, wenn du dir selbst stirbst. Wir wissen alles. Deswegen habe ich am Anfang all die Dinge erzählt. Selbst Jesus starb nicht allein, weil er entschieden hatte zu sterben. Er starb durch die Hand der Römer. Und so wirst du sterben müssen durch die Hand von jemandem. Oh, ich wünsche so, nein, es wird nicht gehen. Egal wie oft du entscheidest und egal was du denkst, es wird nicht funktionieren. Du brauchst Hilfe. Du wirst dich selbst nehmen, zu dem Altar oder zu dem Tempel gehen, dich hingehen und sagen, Herr, wen immer du hast, Herr, wen immer du berufen hast, Herr, wen immer du in diese Stelle gestellt hast, lass ihn mich nehmen und mit mir tun, was immer getan werden muss. Herr, ich stelle keine Anforderungen, ich habe keine Bedingungen, ich habe nicht irgendwelche Vorlieben oder ich habe nicht irgendwelche Wünsche. Ist es nichts da, wo ich sagen würde, oh, warte, das habe ich nicht gewusst, sondern Herr, alles liegt vor dir.
Amen.
Du nimm es.
Amen.
Mach dieses Tongefäß nach deinen Ehren. Amen. Nicht mehr ich.
Ja.
Nicht mehr Ansehen.
Ja.
Nicht mehr, was andere von mir denken. Amen. Nicht mehr Titel.
Amen.
Nicht mehr Erfolg, nicht mehr mein Name, sondern Herr, was immer deins ist. Und du wirst erfahren, dass du eine Dreistigkeit bekommen wirst, einen Mut, den du nie vorher gekannt hast. Weil du nicht mehr auf deiner eigenen Mission bist und auf deinem eigenen Weg und deinem eigenen Gedanken hinterherläufst, sondern damit Schluss getan hast und dich hineingegliedert hast in einen Ruf, in eine Bühne, in eine Vision von einer Armee, die nicht mehr zu stoppen ist. Und somit müssen wir von uns selbst befreit werden. Matthäus Kapitel 16. Matthäus 16, Vers 25. Vielleicht Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wisst ihr, so wie Gott arbeitet, er wird dir dein Leben nehmen, dein eigenes Leben. Und wenn du versuchen wirst, dein Leben zu retten, wirst du es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wir können entweder versuchen, genauso wie die verschiedenen Benennungen um uns herum, diese Erfahrung nachzuspielen oder versuchen zu erleben, indem wir immer wieder aufs Neue diese Erfahrung suchen. Oder wir könnten für eine Zeit lang ein Feuer haben, das dann langsam ausgeht und verbrennt und dann wissen wir, es war nicht echt. Oder wir können unsere eigene Wege gehen und jeder versucht, die Welt zu retten auf seine Art und Weise. Und wir würden nur noch mehr Verwirrung, nur noch mehr Hohn und Spott auf das Christentum bringen, als was ohnehin schon da ist. Aber der biblische Weg ist der, dass wir uns selbst sterben. Wir müssen errettet werden von uns selbst, denn wir selbst sind das größte Problem. Wir müssen die erkennen, die Gott ohne Zweifel
zu dieser Aufgabe berufen hat.
Ja.
Die Hauptapostel unserer Zeit. Und wir müssen uns selbst nehmen und darstellen, weil wir wissen, weil wir glauben, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Beginn eines viel besseren Lebens. Möge der Herr euch segnen.
Amen.